Ich muss schon sagen, ich werde ja selten so herzlich und so freundlich begrüßt. Wenn ich als Regionalleiter wohin komme, dann meistens, weil es irgendwo brennt. Und dann ist doch immer so ein bisschen Unbehagen dabei. Was macht der jetzt wohl? Hier bin ich so freundlich begrüßt worden. Den ersten Satz, den ich gehört habe, das war: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wen darf ich begrüßen? Das ist doch klasse. Und Bernd hat mich auch so liebevoll eingeführt. Bernd, vielen Dank, Iris auch. Uns verbindet ja schon eine Zeit des Kennens, eine längere Zeit des Kennens. Vielleicht lässt sich das nochmal intensivieren. Danke für die Einladung hier. Auch das Ambiente ist irgendwo schön. Also ja, es ist eine Kirche mitten im Leben. Manchmal ist der Kirchen so was ganz Stranges weit weg. Da pilgert man sonntags hin und dann geht man auch schnell wieder, weil es nicht der Alltagsrealität entspricht, also vom Räumlichen, vom Gebäude her. Aber Kino ist was Normales, das kennen wir alle. So, ja, das ist richtig klasse. So, wir wollen eine Predigt hören. Ob sie so toll wird, weiß ich ja gar nicht. Ich mache mir im Moment schon Gedanken über das, was so geschieht um uns herum. Heute Morgen wieder bei Spiegel Online die Radioaktivität in diesem Kernkraftwerk Fukushima um 10 Millionenfach höher. Wo führt das hin? Was geschieht dort noch? Dann ist wieder berichtet von Libyen, dem Flüchtlingsdrama Lampedusa. Gestern hat wohl eine Frau auf dem Flüchtlingsboot ein Kind entbunden. Das ist doch dramatisch. Das sind so die großen Geschehnisse. Nun sagen wir, okay, Fukushima ist weit weg, Afrika ist auch weit weg, aber es gibt ja auch kleine Tragödien, die nicht weniger wichtig sind für den, der betroffen ist. Verlust, Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Kündigung, Ehekrise, Scheidung, erste Liebe zerbrochen. Große und kleine Krisen. Und die gehen uns doch zu Herzen. Und ich frage mich, wie sieht denn Gott darauf? Wie geht's denn Gott dabei, dem, der so souverän alles gemacht hat? Und zwar so, dass er mal gesagt hat, es ist sehr gut. Was ist aus der Welt geworden? Was ist aus der Erde geworden? Wie sieht Gott auf uns heute Morgen? Wie sieht er auf dein Leben? Wie geht's ihm dabei? Sagt er, naja, alles noch im Lot. Wird schon irgendwie werden, wir kriegen das schon hin. Oder ist er vielleicht nicht doch ein Stück weit auch betrübt, wenn er so reinguckt in unser Land? Unsicherheit, Korruption, jeder boxt sich durchs Leben durch, Abtreibung, Ausgrenzung, Schulden machen, hemmungslos, zu Lasten kommender Generationen. Ich will da nicht politisch sein. Aber das sind doch Zustände, wo man doch sagen muss, das kann doch so nicht weitergehen. Da muss doch was passieren. Wohin führt das denn? Ich habe manchmal echt Bange um meine Kinder. Die sind jetzt 24, 22 und 15. Wie wird es sein in 50 Jahren, wenn die alt sind? Da werde ich schon lange nicht mehr da sein. Wo führt das hin? Wie wertet das der Himmel? Und in mir kam so ein Wort, ich habe das mal gehört, als Untertitel eines Romans, Wenn der Himmel Tränen nimmt. Das ist auch so ein Katastrophenroman, Atomkraftwerksunfall mit radioaktivem Niederschlag, Wenn der Himmel Tränen weint. Ich dachte, das passt irgendwie so hier rein. Wenn der Himmel Tränen weint. Wenn der Himmel mal den Herzenszustand Gottes wiedergibt. Wenn Gott Leid trägt. Wenn Gott weint. Um die Welt und um dich und mich, um jeden Einzelnen und wie das alles geworden ist. Da sagt man, okay, kann man denn diesem allmächtigen Gott menschliche Regungen zusprechen? Das ist die erste Frage. Fühlt Gott?
Kann man ihn so runterholen auf unsere menschliche Empfindungsebene? Muss Gott nicht allmächtig, allwissend, heilig, unberührbar sein? Ich glaube schon, dass das irgendwie auch zusammenkommen kann. Ich will nicht an der Allmacht Gottes rütteln. Trotzdem glaube ich, dass er irgendwo auch mitempfindet. In der Antike, in der griechischen Antike war das unvorstellbar. Und Gott zu haben, der leidet, der mitempfindet, der empfindsam ist oder weint. Im Islam ebenso. Allah ist allmächtig, souverän, erwartet Unterordnung und er handelt, wie es ihm gefällt, ohne Rücksicht auf Regungen. Im Hinduismus ist es ein bisschen anders. Buddha wird uns ja dargestellt als einer, der so lächelnd mit verschränkten Armen irgendwo sitzt und an dem alles vorbeigeht. So ein Buddha. Lächelnd. Ruhig. Weit, weit weg. Unser Gott, der uns vorgestellt ist in der Bibel, der ist anders. Der ist nicht weit weg. Der ist nicht hartherzig, unbeteiligt. Er ist dabei, der ist neben dir, der ist in dir und er fühlt mit. Er verschränkt nicht die Arme, er breitet sie aus, lässt sich ans Kreuz nageln, um Auswege zu schaffen, um Lösungen zu schaffen. Die Bibel sagt, er ist Liebe, sein Wesen ist Liebe, sein Wesen ist Barmherzigkeit. Ein barmherziger Gott, ein eifernder Gott. Er kann lieben, er kann hassen. Die Bibel sagt, er ist leidenschaftlich und manchmal trauert er auch. Und da will ich hin heute Morgen, dass wir das mal so aufnehmen und auch die Trauer Gottes an uns ranlassen. Dem Propheten Jeremia gibt er eines Tages den Auftrag, das ist geschrieben, Jeremia 14, Vers 17, er sagt, dieses Wort sollst du zu meinem Volk sagen, Nacht und Tag fließen meine Augen von Tränen über und kommen nicht zur Ruhe. Im Alten Testament. Das ist ein schwieriger Auftrag, den der Prophet da hat. Und auch ein tiefer Einblick in das Empfinden Gottes. Da sitzt Gott irgendwo über allem und beobachtet und sieht alles und weint. Er weint. Wir haben es tatsächlich zu tun mit einem leidenschaftlichen Gott. In seinem Sohn Jesus hat er sich zu erkennen gegeben. Jesus sagt mal, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus, er ist Abdruck seines Wesens. Abdruck, Stempel seines Wesens, heißt es im Hebräer 1, Vers 3. In Jesus gibt er sich zu erkennen. Und Jesus zeigt sich im Neuen Testament und wir lesen die Geschichten. Und da sind eben auch solche dabei, wie ich sie gerade vorlese. Lukas 19, Vers 41. Da heißt es, als Jesus näher kam und die Stadt sah, die Stadt Jerusalem, da weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du in diesen Tagen erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit kommen, in der deine Feinde rings um dich her einen Wall aufwerfen. Sie werden dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Die Bibel ist auch ein Buch der Tränen. Wir betonen manchmal so, auch bedingt durch unsere Gottesdienstkultur, die Freude. Und ich bin auch ein Lobpreiser. Also hier hat mich nur der Teppichboden ein bisschen davon abgehalten zu tanzen. Und weil ich manche Lieder nicht so kenne. Ich mag es, vor dem Herrn zu stehen und zu singen und zu jubeln. Aber die Bibel und auch unser Leben sagt uns, dass das nur die eine Seite der Realität ist. Es gibt auch eine andere. Das Leben hat auch seine schmerzhaften Seiten. Und die Bibel blendet die nicht aus. In der Bibel begegnen uns weinende Menschen und ein weinender Herr. Zum Beispiel hat Jesus mal seinen Tränen freien Lauf gelassen, als er am Grab seines Freundes stand, der verstorben war. Die Leute sagen, guck mal, wie lieb der ihn gehabt hat. Der weint da. Jesus weint. Er ist manchmal tief bewegt in bestimmten Situationen und auch in dieser Situation, in diesem Text. Da muss man sich mal vorstellen, Jesus hat gerade einen wunderbaren Empfang erlebt. So, die Leute haben ihm zugejubelt, haben Kleider auf dem Boden ausgebreitet, Palmzweige, Hosianna dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Und vielleicht ist auch eine Freudenträne geflossen bei denen, die so Sehnsucht hatten nach dem Erscheinen des Messias, die so gespürt haben, dieser, der da kommt, das könnte der Messias sein. Die so aus tiefstem Herzen Sehnsucht hatten nach dem Reich Gottes, dass es sich manifestiert und dass es sich zeigt. Also Freudentränen waren vielleicht auch da und alles jubelt um Jesus rum und er sieht auf seine Stadt und ihm kommen die Tränen. Weil er tiefer sieht, weil er weiter sieht. Er sieht hinter die Fassade, hinter den Glanz. Es gibt auf dem Ölberg nahe bei Jerusalem gibt es eine Kapelle, eine Franziskanerkapelle, die heißt Dominus Flevit. Junge Leute, die Latein haben, die wissen, was das heißt. Dominus, der Herr, Flevit, er weint. Der Herr weint. Ist der Name dieser Kapelle. Wir nennen unsere Kirchen Kreuzkirchen, Pauluskirche und Petrusgemeinde. Und die heißt, der Herr weint. Das Besondere an dieser Kapelle ist, die ist 1955 von einem italienischen Architekten erbaut worden. Sie erinnert an die Trauer Jesu in diesem Text, den wir gelesen haben. An die Trauer, die Jesus hatte, als er auf Jerusalem geschaut hat und auf die Zukunft, auf die kommende Zerstörung. Von diesem Ort her soll er geschaut haben und geweint haben. Es gibt ein Foto, das kennt ihr sicher alle. Da ist so ein durchbrochenes Fenster und im Hintergrund sieht man Jerusalem und die goldene Kuppel, den Felsendom und die Altstadt von Jerusalem. Die ist auf jedem Reiseführer von Israel irgendwo drin. Dieses eine Bild. Und das war wohl der Blick, den Jesus hatte. Er sieht darüber und sieht die Altstadt. Der Herr weint. Der Name Jerusalem bedeutet ja übersetzt Anblick des Friedens. Das passt gar nicht dazu. Anblick des Friedens. Schon damals und durch die Jahrhunderte hindurch war Jerusalem wahrhaftig keine Stadt des Friedens. Die ist immer umkämpft gewesen. Da ist immer viel Blut geflossen. War immer viel kriegerische Auseinandersetzung. So, die eigentliche Berufung, die die Stadt hat, Stadt des Friedens, Zentrum des Friedens zu sein, die ist zerstört, die liegt am Boden. Die Identität der Stadt, Zentrum des Friedens zu sein, liegt am Boden. Heute wie damals. Was, wenn Jesus nicht nur diese Stadt, sondern wenn er uns anschauen würde? Wie steht es um unsere Identität, um deine Identität? Ist die so rund, so harmonisch, so perfekt, so heil? Würde er sagen, wow, das ist ein Anblick des Friedens, der Fülle, des Segens. Oder würde er auch sagen, da ist noch einiges zerstört. Da liegt noch einiges in Trümmern, in Ruinen. Würden ihm vielleicht auch die Tränen kommen, wenn er hinter deine Fassade sieht, was da alles noch im Argen ist? Ich war letzte Woche im Kino Unknown Identity, Liam Neeson, ganz spannender Film. Da geht es um einen Mann, der am Ende des Films erst merkt, dass er eigentlich ein ganz schlimmer ist. Von Anfang an hat man gemeint, da ist einer, der will ein Attentat verhindern, er setzt sich da drauf ein und dafür ein und kämpft natürlich, wie es in den Filmen so ist, mit viel Action. Und ganz am Schluss kommt raus, dass er ein ganz schlimmer ist. Vielleicht merkst du auch, dass in dir ein anderer steckt, als der, den du vorgibst zu sein. Ich war bis zu meinem 25. Lebensjahr überzeugt, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Klar, seine Fehler hat jeder, seine Macken hat jeder. Ein paar Dinge hätte ich jetzt nicht öffentlich genannt, aber so im Vergleich mit anderen kam ich eigentlich relativ gut weg. bis Gott mir mal seine Sicht über mich gezeigt hat. In der Stunde, wo ich konfrontiert war mit der Bibel, wo ich ein paar Mal schon in so einem Gottesdienst wie hier war und immer den Eindruck hatte, der Prediger kennt mich, der redet von meinen dunklen Seiten. Woher weiß der das? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, hast du mit dem geredet? Sag, nein, ich habe nichts gesagt. Sag, warum spricht der so von mir? Und dann lag ich mal spätabends nach einem Gottesdienst im Bett und habe kapituliert und habe gedacht, aha Gott, so siehst du mich. Dich kann ich nicht täuschen. Du siehst hinter die Fassade. Ich habe auch so eine unknown identity. Das kriegen die anderen gar nicht mit, aber du siehst es. Und da habe ich so einen Zerbruch erlebt, wo ich sagte, Herr, das muss ich ändern. Ich glaube auch, dass du mich heil machen kannst. Und da habe ich das erlebt, was man so allgemein als Bekehrung bezeichnet. Gesagt, Jesus, komm in mein Leben, mach mein Leben heil. Bring mir den Frieden, von dem dein Wort sagt. Schenk mir Vergebung meiner Schulden. Mach mein Gewissen rein. Gib mir eine neue Lebensperspektive. Und da ist mein Leben anders geworden. Halleluja. Was wird Jesus sehen, wenn er so auf uns schaut? Ich hatte vor ein paar Wochen ein seelsorgerliches Gespräch mit einer Frau mittleren Alters, knapp ja Mitte 40 war sie schon. Sie hat eine schlimme Vergangenheit erlebt. Als Kind missbraucht von ihrem Vater. Dann, als sie erwachsen war, ist die Mutter pflegebedürftig geworden und er hat sie im Prinzip gedrängt, gezwungen, die Mutter zu pflegen über Jahre hinweg. Ist auch eine Form von Missbrauch. Sie durfte nie die sein, die sie eigentlich ist. Als die Mutter dann verstorben war, nach 10 Jahren, da war sie schon Anfang 30, da ist sie ausgebrochen, hat sich in eine sehr schnelle Beziehung gestürzt, hat geheiratet, ist schwanger geworden. Nach 3 Jahren hat ihr Mann sie sitzen lassen. Die Scheidung hat sie auch finanziell total ruiniert. Und jetzt ist sie seit 12 Jahren alleinerziehende Mutter, lebt von Hartz IV und es geht ihr richtig dreckig. Und ich saß ihr so gegenüber, sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe gesagt, was für ein Elend. Was für eine Trauer. Und wir haben am Schluss gebetet und ihr Leben ist noch lang nicht neu geworden. Aber da ist ein Anfang gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, Gott kann aus Trümmern wieder etwas aufbauen. Gott ist in der Lage, auch tiefe Wunden zu heilen. Er wird dir vielleicht nicht die Erfahrung und die Erinnerung nehmen, das wird immer Teil deines Lebens sein, aber es wird dich nicht mehr schmerzen, es wird dich nicht mehr aufhalten, deiner eigentlichen Berufung zu folgen, das zu sein, was du sein sollst, ein geliebtes Kind Gottes. Und da habe ich gemerkt, so, da ist was in ihrem Wesen passiert, in ihren Augen hat man das gesehen, da ist ein kleines Funkeln ist da aufgeblitzt. Und da habe ich gemerkt, sie hat's begriffen. Nun ist das sicher noch ein sehr langer Weg, so bis sie auch in eine äußere Gesundung ihres Lebens hineinkommen. Aber der erste Stein, der ist gebaut. Und da baut Gott auf. Und es ist so ein Geschenk, wenn Gott so hineinkommt. Anblick des Friedens oder Anblick des Grauens, des Mitleids. Wie sieht's in dir aus? Ich kann's nicht sagen, ich sehe dir das nicht an. Ihr seid alle so anständig und so lieb aus. Tatsächlich, Jesus weint manchmal auch über uns. Stimmt's? Jesus weint manchmal über uns. Jesus sieht ja hinein in unser Inneres. Er sieht mein Herz, mein Leben. Er sieht meine dunklen Stellen, meine Schatten. Das sage ich immer wieder. Jesus sieht das. Er sieht meine Defizite, die ich so gern verberge vor anderen. Jesus sieht zerbrochene Beziehungen, zerstörte Ehen. Er sieht die Familien ohne Fundament, ohne Halt. Er sieht auch deinen Schmerz, vielleicht deine Einsamkeit, Krankheit, Ängste, Verzweiflung. Er sieht auch Lauheit, Gleichgültigkeit. Ich will nicht sagen Heuchelei. Aber er sieht, wie du wirklich bist. Und verurteilt er uns, Verurteilt er mich? Nein. Sagt er, Mensch, reiß dich zusammen. Du musst das hinkriegen. Es könnte ja schlimmer sein. Nein, macht er auch nicht. Jesus schaut hin und ich glaube, Jesus weint manchmal. Es ist ja nicht so, dass immer die anderen schuld sind an dem Ergehen, wie wir es gerade erleben. Manches haben wir uns auch selber zuzuschreiben. Hinter manchem Elend steht einfach Verfehlung, Sünde. Nicht wahrgenommene Verantwortung. Manche Traurigkeit, manches Elend haben wir uns selber eingebrockt. Klar, es gibt auch andere Dinge, die andere uns zugefügt haben. Aber da ist manchmal so eine Schuld, so eine Unehrlichkeit, auch manchmal so eine Ohnmacht, die uns lähmt und die uns schädigt. Und man kann leicht fragen, Gott, warum lässt du das zu? Wie hat es nur so weit kommen können? Muss es immer so weit kommen, wie es kommt? Gibt es da nicht irgendwo einen Stopp? Gibt es nicht eine Weiche, die man umstellen kann? Wir sind doch verantwortlich, wir denken doch. Wir haben es doch eigentlich auch in der Hand, wir treffen doch Entscheidungen. Wie hat es so weit kommen können? Was hat Jesus gesagt, als er Jerusalem anschaut? Wenn du doch erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Luther übersetzt diesen Vers 44. Du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt. Heimsuchung ist ein ganz altes Wort im Deutschen. Heimsuchung. Gott sucht heim. Gott sucht. Gott ist in Bewegung. Ist auch ein Kennzeichen von Gott. Er ist nicht fern von uns. Er kommt uns ganz nah. Gott sucht. Gott ist auf der Suche. Er ist der Suchende. Jesus hat ja seine Mission auch so überschrieben. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten das, was verloren ist. So Gott ist in Bewegung. Gott kommt auf uns zu. Er klopft an. Wann klopft er denn an, sagst du? Jede Krankheit, jede Beeinträchtigung, jede Not ist ein Anklopfen Gottes. Da will er nahe kommen, da will er seine Möglichkeiten offenbaren. Da will er dir seine Kraft zur Seite stellen, um zu bewältigen, zu überwinden. Nicht nur Not und Krankheit und Leid, sondern ich glaube auch jeder Segen ist ein Anklopfen von Gott. Paulus sagt mal, wisst ihr nicht, dass euch Gottes Güte zur Umkehr leitet? Dass was an Gutem ins Leben reinkommt. Da klopft Gott auch an und sagt, Mensch, erkenn doch, das hast du dir doch nicht erarbeitet. Ich schenk dir's. Ich ermögliche es dir. Anerkenn das doch mal. Wie reagieren wir, wenn Gott so anklopft? Not, Krankheit, Schwierigkeiten, leugnen. Bekämpfen, ist der Teufel dahinter. Man kann so viel dem Teufel zuschreiben, wofür er gar nicht verantwortlich ist. Warum haben wir so die Tendenz, dicht zu machen, wenn Gott anklopft an unser Leben? Überleg dir das mal. Erstmal auf Abstand gehen. Bloß nicht so nah. Eine moderne Übersetzung von Vers 44 heißt, du hast den Augenblick blind verkannt, durch den das Heil bei dir hätte einziehen können. Das ist doch treffend. Blind gegenüber den Möglichkeiten. Manchmal sucht man Hilfe, wo man nie Hilfe kriegt. Und schaut nicht dahin, wo es eigentlich Hilfe gäbe. Der Glaube ist für manche sowas Fremdes. Boah, rennen die Leute noch in die Kirche, du liebe Zeit, wir sind doch aufgeklärt. Wir wissen doch alles, wir können doch alles, wir haben doch alles. Also Glaube ist nur was für die Dummen und für die Kranken. Dort gibt's Hilfe, am Kreuz gibt's Hilfe. Da hat Gott sich geoffenbart. Wenn du doch erkennen würdest, was dir das Heil bringt. Jesus hat ja hinter die Fassade gesehen und er hat genau identifiziert und ausgemacht, was die Führungselite damals abgehalten hat, sich dem Evangelium zu öffnen und Heil zu erfahren. Der evangelische Theologe Klaus Berger, der nennt drei Dinge, die gelten, heute wie damals. Er sagt, erstens, es sind die Türme der Macht. die uns so auf Abstand halten von Gott. Denn wir sind die Macher, wir sind die Entscheider. Wir haben alles im Griff, wir brauchen eigentlich keinen Helfer. Türme der Macht, auch in unserer Zeit. Wir sind so groß. Wir haben das Know-how. Und da erscheint uns die Botschaft vom Kreuz wie eine Dummheit. So wie Paulus es sagt, ne? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das ist Dummheit für die, die verloren gehen. Aber die, die es akzeptieren, denen ist es Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung, zum Besserwerden. So, wie siehst du das? Wie wertest du das? Vielleicht, ich sag mal Sie, vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal in so einem Gottesdienst und sagen, du liebe Zeit, also die Musik, da bin ich aber anderes gewöhnt. Und so nett das hier ist, aber da gibt's auch was anderes. Die Leute sind ein bisschen einfältig, könnt mal glauben, ne? Die reden so mit Gott, die beten so, als wird Gott neben ihnen stehen. Ja, tatsächlich. Jesus füllt diesen Raum aus. Die unsichtbare Welt ist so präsent. Und da brauchen wir ein Gespür dafür. Wer diese Antenne nicht hat, nimmt das nicht wahr. Vielleicht ist das nur Show für den, der die Antenne nicht hat. Aber wer den Draht hat, der merkt, Jesus, du bist da. Halleluja. Das ist was Großartiges. Also die Türme der Macht halten uns davon ab, uns zu öffnen. Das Zweite ist, nennt Klaus Berger, den Tempel des Wissens. Die Vernunft. Wir vergöttern ja die Vernunft. Wir setzen Vernunft über alles. Wir wissen alles über Gott. Wir können auch das theologisch einordnen und können Religiosität der Menschen begründen als tief angelegtes Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem Halt in unsicheren Zeiten. Wir können Gott sehr gut einordnen und solange er reinpasst in unser System, da darf er auch sein. Schlecht wird's für ihn, wenn unser System ihn nicht mehr fasst. Dann blenden wir ihn ganz aus. Es ist nicht mehr so, dass wir akzeptieren, dass wir gemacht sind nach Gottes Bild. Wir machen uns unseren Gott nach unserem Bild. Unser Gottesbild, das menschliche Gottesbild, reflektiert immer ein Stück weit unsere Situation. Aber da holen wir ihn runter, da lassen wir ihn nicht mehr Gott sein, da machen wir ihn zu einem Götzen, den stellen wir uns in die fromme Ecke irgendwo in unser Regal und da hat er sein Plätzchen. Aber so ist Gott nicht, Gott ist viel mehr. Also komm raus aus dem Tempel des Wissens, lass den hinter dir. Das dritte Argument, das Klaus Berger nennt, sind die Tore des Reichtums. Eigentlich geht's uns ja gut. Es geht uns so gut. Wir lassen die Not der Welt nur selten so an uns ran. Machen einen Bogen, ich merke das selber, machen einen Bogen um die Bettler in der Fußgängerzone. Gut, manchmal schmeißen wir dem einen Euro rein und dann hat sich's auch. Aber eigentlich sagen wir, uns geht's gut. Mir geht's gut. Was brauche ich Gott? Und erst wenn man so an so Krisen Punkte seines Lebens kommt und man merkt, jetzt hilft nichts mehr. Da öffne mal seine Antenne, da fährt sie aus. Das sind die Knackpunkte. Stolz und dieses alles im Griff haben. Die Sicherheit aufgrund unseres Wissens und unserer Versorgung. Bei uns fällt ja kaum einer durchs Netz. Und das, genau das treibt Jesus die Tränen in die Augen. Jesus weint da auch ein Stück weit über uns. Im Himmel herrscht Trauer und Betroffenheit angesichts unserer Verlorenheit. Gut. Aus, vorbei. Mission gescheitert. Geht Jesus jetzt wieder in den Himmel zurück? Sagt, okay, wenn ihr nicht wollt, überlässt er das verstockte Volk sich selber? Geht Jesus an dir vorbei, wenn du dicht machst und sagst, nein, will ich nicht, brauche ich nicht? Sagt er, schau halt selber, wie du klarkommst. Wer so denkt, der kennt die Bibel nicht. In der Bibel steht was ganz anderes. Jesus geht dem nach. Er lässt nicht locker. Er ist sehr hartnäckig. Nicht so wie so ein Terrier, der sich mal so festbeißt. Das ist sicher das falsche Bild, aber wie so ein liebender Vater, der immer noch mal sagt, komm, ich streck dir die Hand hin. Hey, ich gebe dir noch eine Chance. Junge, komm zurück. Mädel, komm, ich glaube an dich. Du bist noch nicht verloren. So ist Gott. Und diesen Gott, den malt uns die Bibel vor Augen. Jesus geht den Weg trotz Ablehnung, trotz Spott und Verachtung, geht ihn bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Das ist seine Passion. Kommt ja bald die Passionszeit. Seine Passion, da erinnern wir uns wieder dran. So, Jesus weint über uns, Jesus weint auch für uns. Das ist mir auch wichtig geworden an der Stelle. Er weint für uns. Er nimmt all unser Versagen, unsere Versäumnisse, unseren Stolz, unsere Ich-Bezogenheit, alles, was uns von Gott trennt, das nimmt er auf sich und trägt es buchstäblich ans Kreuz. Das ist die Botschaft von der Erlösung. Jesus vergießt nicht nur Tränen, er vergießt auch Blut. Nicht nur Tränen rinnen über sein Gesicht, auch Blut, als sie ihm die Dornenkrone aufsetzen, als sie ihn auspeitschen. Für dich und für mich und für jeden Menschen auf dieser Welt. Der Prophet Jesaja schreibt, Jesaja 53, Vers 5, er war durchbohrt um unserer Vergehung willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So, wenn du dich verlassen fühlst, du darfst wissen, Jesus hat deine Verlassenheit getragen. Wenn du unter Schuld leidest, schlechtes Gewissen, ich sag dir, Jesus hat auch deine Schuld getragen. Und er hat sie entmachtet. Du musst nur Ja sagen dazu. Wenn du unter Schmerzen leidest, Jesus hat auch deinen Schmerz getragen. Er hat deine Verlassenheit zu seiner Verlassenheit gemacht, deinen Schmerz zu seinem Schmerz und deine Schuld zu seiner Schuld. Er ist uns zur Schuld gemacht, heißt es im Neuen Testament. Kann man gar nicht fassen. Und hat alles ans Kreuz getragen, um dort neues Leben zu ermöglichen. Halleluja. Jesus weint über uns, er weint für uns und ein drittes noch, Jesus weint auch in uns. Sagst du, na also, das ist ja ein bisschen arg fremd. Wie komme ich drauf? Auch schon etliche Wochen her, als ich in der Latino-Gemeinde war, wir hatten einen guten Gottesdienst und nach der Predigt hatten wir nochmal Lobpreiszeit und wir haben nochmal gesungen und da stand ein Mann an der Seite mit erhobenen Händen und ich habe den angeguckt, der hat nicht gesungen, der hat gebetet und er hat geweint. So ein erwachsener Mann, Tränen rinnen über sein Gesicht. Erstmal dachte ich, das ist mutig, das wird nicht jeder so machen. Dann habe ich so einen Eindruck gehabt, dachte, Mensch, geh doch mal hin und bet für den. Und ich habe mich so an seine Seite gestellt und gefragt, Herr, wie soll ich denn für ihn beten? Habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt und dann kamen so Worte in mich hinein. Dann habe ich angefangen zu beten. Herr, ich stelle mich mit unter die Last meines Bruders, unter die Last über seine Kinder, die noch nicht zu dir gefunden haben, über seine Frau, die dich noch nicht kennt, für die er schon so lange betet. Irgendwie war ich da so richtig inspiriert. Und ich habe für ihn gebetet und Amen gesagt und dann dreht er sich um, schaut mich an und sagt, woher weißt du denn? Woher weißt du denn, was mich bedrückt? Ich sage, du, das hat mir Gott gezeigt durch den Heiligen Geist. Also wenn es nicht stimmt, entschuldige, ich habe es nur gut gemacht. Sagt er, das war genau treffend. Ich bin schon so lang gläubig und ich versuche immer meine Frau mitzugewinnen, aber die ist so hartherzig und meine Kinder sind schon Teenager, die sind so ganz abspannend, die wollen gar nichts hören von Jesus. Aber sagt er, ich muss immer wieder beten und ich muss immer wieder weinen dafür und darüber. Und manchmal denke ich, dass es nicht meine Tränen sind, sondern dass es Gottes Tränen sind. Gottes Tränen, die ich weine. Das hat mich so bewegt. Kann es sein, dass manchmal Gott auch durch uns weint? Wenn wir durch die Straßen gehen, also mir geht's manchmal so, ich gehe durch die Straße und da kommt manchmal so eine Traurigkeit über mich. Ich bin jetzt nicht der depressive Typ. So. Aber manchmal sehe ich so Leid und Not und Verlassenheit und Furcht und Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. So junge Leute, die so irgendwo an der Ecke sich da versammeln und vormittags und ich sag, Mensch, warum sind die nicht in der Schule oder auf Arbeit? Was machen die denn da? blöken da Leute an. Da kommt manchmal so eine Traurigkeit über mich. Oder wenn ich manchmal mit dem Auto fahre, plötzlich kommt eine Traurigkeit über mich. Und dann denke ich manchmal, das ist die Traurigkeit Gottes. Gott weint hier seine Tränen, die Tränen des Himmels, die weint er hier durch mich. Und ich schäme mich nicht. Ich schäme mich meiner Tränen nicht. Ich glaube, es sind Gottes Tränen. Das sind so kostbare Momente. Da fühle ich mich auch ganz nah beim Herrn Jesus. Und vielleicht ist es ein Geheimnis, das der Paulus umschreibt im Philipperbrief Kapitel 3 und es Gemeinschaft seiner Leiden nennt. Vielleicht meint das Gemeinschaft seiner Leiden, Philipperbrief 3, Vers 10. Also dieses Empfinden Gottes, wenn das so ein Stück weit unser Herz berührt und wir mitempfinden, wie Gott leidet, wenn er hineinschaut in unsere Welt. Ich glaube, das ist ein Geheimnis nur für Eingeweihte und für enge Vertraute von Jesus. Vielleicht können das nicht alle fassen hier in diesem Raum. Die sagen, so ein Spinner. Gott weint durch den. Für wen hält er sich? Aber du magst das begreifen können. Vielleicht geht's dir auch so. Ich empfinde das als den Aufruf des Tages und auch unserer Zeit angesichts der Katastrophen, dass wir diesem Erbarmen Gottes mehr Raum geben. Gib dem Erbarmen Gottes Raum in deinem Leben. Lass dein Herz wieder weich werden. Mach dich zum Kanal seiner Trauer, seines Erbarmens, seines Mitempfindens und auch zum Instrument der Hilfe. Das muss ja nicht bei den Tränen stehen bleiben. Dann geh halt hin und weine mit den Weinenden und hilf dem, der traurig ist. Paulus fordert auf im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, Doppelpunkt, herzliches Erbarmen. Das soll uns kleiden, herzliches Erbarmen. Ja, was meint denn das? Wörtlich könnte man übersetzen, Mitleid aus den Eingeweiden heraus. Die Bibelkenner, die erinnern sich gleich an Matthäus 9, Vers 36, als Jesus die Volksmenge sieht und innerlich sehr bewegt war, als es ihm buchstäblich den Magen umgedreht hat. Das meint so dieses herzliche Erbarmen, ein starkes Mitempfinden inklusiv körperlicher Reaktion. Wir haben das doch in unserem Sprachgebrauch drin. Sachen schlagen uns auf den Magen. In uns zieht sich manchmal alles zusammen, manches geht uns an die Nieren, anderes schnürt mir den Hals zu und manche Dinge treiben uns Tränen in die Augen. Statt zu verurteilen oder zu kritisieren, erlaube doch, dass sich göttliches Erbarmen in dir ausbreitet und dass himmlische Tränen fließen. Ich glaube, das sind rechte Fürbitter, die nicht nur über die eigene Not weinen, sondern über die Not der anderen. Und sie sich da richtig intensiv investieren. Solche Fürbitter beten nicht aus der Distanz heraus, quasi mit einer Agenda, so die Anliegen alle, jede Woche alle abgehakt, sondern sie kommen den Menschen nahe, um die es ihnen geht. Und genau das braucht doch die Welt. Menschen um dich herum brauchen diese Anteilnahme. In der Tat, ganz praktisch, aus tiefstem Herzen. Ich bin ganz sicher, so intensiv hat Abraham mal gebetet, als Gott ihm gesagt hat, also jetzt fällt das Feuer über Sodom und Gomorra. Und da fängt er doch an zu handeln mit Gott. Herr, wenn nur 50 Gerechte da sind, dann lass es doch bleiben. Und Gott sagt, klar, wenn nur 50 Gerechte da sind. Und dann sind keine 50 da. Und dann geht es um 40, um 30, um 20. Und am Schluss sagt er, Gott, wenn doch nur 10 Gerechte da sind, dann verschon doch die Stadt. Und Gott sagt, ja, wenn nur 10 Gerechte da sind, ist alles in Ordnung. Da war, glaub bloß nicht, dass der Abraham das so aus der Distanz rausgemacht hat. Ich glaube, da hat er richtig mitgeweint und mitgerungen und mitgekämpft. Das ist ihm richtig nahe gegangen. Ich glaube, es erfordert viel mehr innere Beteiligung, auch mit den Weinenden zu weinen, als sich nur mit denen zu freuen, denen es gut geht. Wir sind ja zu beidem berufen. Aber da braucht es auch eine Entscheidung dazu. Wie viele Menschen in deiner Umgebung leiden Not? Wie viel Kinder sind vernachlässigt? Wie viele Ehen sind in der Krise? Wie viele Familien sind zerrüttet? Sehen sie dir an, dass sie nicht allein sind in deinem Schmerz? Kann Jesus ihnen nahe kommen durch dich? Nein, wir schämen uns nicht unserer Tränen. Wir halten sie auch nicht zurück, wenn wir die Fernsehbilder sehen und die Nachrichten hören und immer noch schlimmere Nachrichten kommen oder wenn wir das Elend auf den Straßen sehen. Es sind nicht unsere Tränen. Ich glaube, es sind Tränen des Himmels. Und ich glaube, das macht den Unterschied in unserer kalten Welt, dass da Menschen sind mit einem heißen Herzen, die sich nicht zurückziehen, keinen Umweg machen, sondern die auf die Menschen zugehen und sagen, ich versuche mitzuempfinden. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich verstehe jetzt genau, wie es dir geht. Das verstehe ich nämlich, das ist eine Lüge. Und es hilft denen auch nicht. Aber ich bin da immer ganz ehrlich. Ich sage, ich versuche jetzt nachzuvollziehen, wie es ihnen geht in der Not. Und ich bin ganz aufmerksam und ich höre ihnen zu. Und ich versuche, ihren Schmerz ein Stück zu meinem Schmerz zu machen. Und schon allein das Wissen, dass da jemand ist, der mir zuhört, das ist schon eine große Hilfe. Und dann noch im Gebet sich eins zu machen und zu sagen, wir rufen jetzt den allmächtigen Gott an, der genauso mitempfindet und der ein großes Interesse hat, dass ihr Leben heil wird. Das eröffnet neue Perspektiven. Amen. So, ich würde uns gern, ich habe jetzt ja viele Aspekte angesprochen, ich würde uns gern so in drei Richtungen nochmal motivieren, weil ich glaube auch, dass unterschiedliche Gruppen hier im Raum sind. Ich will zum einen mal die ansprechen, die so Jesus nachfolgen, aber sich scheuen, auch sich ihrer Schattenseiten zu stellen. Hat Jesus Grund, über dich zu weinen? Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Hat Jesus Grund, über dich zu weinen? Überleg das mal. Wie sieht's in meinem Leben aus, wenn du sagst, die Woche Revue passieren lässt? Gibt's da Dinge, die Jesus auch betrüben? Wo er sagt, mein Kind, da müssen wir nochmal drüber reden. Ist da Stolz, Überheblichkeit, Unabhängigkeit? Bist du empfänglich für die Klopfzeichen Gottes? Solche und solche. Vielleicht spürst du gerade in dem Moment, ja, da gibt's Momente, wo ich mein Herz auch zumache. Weil da bin ich so festgefahren, da hat sich schon so eine Routine eingeschlichen, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, da reagiere ich immer gleich. Vielleicht klopft Jesus gerade jetzt an in dem Augenblick und sagt, öffne noch dein Herz, da gibt's noch was Neues für dich. Wenn so jemand da ist, das müssen wir nicht hier ausmachen jetzt. Aber ich sag, geh mal in die Stille. Heute Nachmittag, heute Abend oder morgen. Schieb's nicht zu lang raus. Und bet mal dieses einfache Gebet, Gott, zeige mir mein Herz. Und dann zeig mir dein Erbarmen. Und dann bring das zusammen. Ich glaube auch, dass jemand, der 20 Jahre Jesus nachfolgt, da noch Erfahrungen machen kann. Denn wenn keine Erfahrungen möglich mehr wären, dann hätte er dich schon lang zu sich geholt. Dein Leben soll doch reifen. Du sollst doch nicht der sein, der du vor 5 Jahren warst. Du sollst doch reifen, in ihm verwurzelt sein, in ihm gegründet sein, aus ihm genährt sein. Dass du ihm immer ähnlicher wirst, das ist doch das Programm Gottes. Dass du ihm ähnlicher wirst, seinem Wesen, seinem Charakter. So bet mal dieses Gebet. Und guck mal, was passiert. Das könnte einige Überraschungen parat haben. Eine zweite Gruppe von Menschen ist sicher die Minderheit, die vielleicht noch gar nicht von dieser Erlösung geschmeckt haben. Sagen, jetzt bin ich hier, hat mich jemand mitgebracht, ich fühle mich so ein bisschen unwohl. Warum nicht? Mal ein ganz neues Kapitel aufschlagen in ihrem Lebensbuch. Warum immer die Wiederholungen angucken? Warum nicht mal auf ein neues Programm umschalten? Unknown Identity. Vielleicht kommt da so eine Ahnung raus, dass da auch noch dunkle Schatten sind in ihrem Leben. Ich will diesen Schatten das Licht Gottes gegenüberstellen. Das Licht des Heils. Da ist Hilfe möglich. Und unsere Selbstgerechtigkeit darf uns nicht davon abhalten, dem Ruf Gottes zu folgen. Selbstgerecht geht der Mensch zugrunde. Und am Ende kommt eine Beurteilung. Die Bibel nennt das Gericht. Dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Ich will jetzt hier nicht Angst machen. Ich will ein Angebot machen. Warum in eine ungewisse Zukunft gehen, wenn doch Gewissheit möglich ist? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer Jesus aufnimmt, der darf sich Kind Gottes nennen. Da ist die Bibel eindeutig im ganzen Neuen Testament. Sind Menschen hier, die noch nicht sagen können, ich bin gerettet, meine Schuld ist vergeben, ich bin Kind Gottes geworden, mein Leben ist neu? Darf ich fragen? Mal ganz, einfach mal kurz Finger zeigen. Oder sind wir unter uns? Sind wir unter uns? Okay, gut, mancher traut sich vielleicht nicht. Vielleicht machen wir es mal so, ich will mal auf diese freundlichen Leute links und rechts hinweisen, unsere Ordner und Helfer. Wenn jemand nach dem Gottesdienst sagt, ich habe mich nicht getraut. Ich merke da auch, dass ich eigentlich die Sache nicht so völlig im Griff habe. Vielleicht könnte Gott mir helfen. Gehen Sie doch auf einen dieser freundlichen Helfer zu und sagen, ich hätte da noch eine Frage. Kann ich mal mit Ihnen reden? Das kann ein erster Schritt sein. Und wir erleben es heute ja auch nicht so, dass wir einen Riesenschritt machen und alles neu ist, sondern wir erleben das ja peu à peu. Aber es fängt mit dem ersten Schritt an. Ist ein Angebot? Guter Deal. Einfach hinterher kommen und sagen, ich hätte da noch eine Frage. Und dann mal das Herz aufmachen. Und mal gucken, was passiert. Und die dritte Gruppe, das ist sicher die größte Gruppe hier. Da ist jeder berufen, der Jesus kennt. Jetzt meine ich dich. Sehen die Menschen in deiner Umgebung, dass sie dir nicht egal sind? Sehen sie, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind? Ich finde das klasse. Und Bernd betet hier im Gottesdienst, betet für jemanden, der einen Verlust erlebt hat. Das dürfen wir praktizieren. Keine Scheu, in der Fußgängerzone zu beten. In der Nachbarschaft. Mal die Nachbarin einzuladen. Und wenn sie erzählt, was für ein Stress sie mit den Kindern hat, zu sagen, ich würde gern mit dir beten. Nicht aus einer Perspektive oder von so einem Podest runter, ja, ich hatte das auch mal und bei mir ist das alles Paletti, sondern, hey, ich erlebe das auch, ich habe das auch erlebt, das sind auch meine Erfahrungen, aber ich habe da was erfahren, da ist eine Kraft. Und die kann wirksam werden. Und einfach mal beten. Sehen die Menschen in deiner Umgebung, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Kann Gottes Erbarmen durch dich den Leuten in deiner Nachbarschaft nahe kommen? Das ist die Frage. Da könnte sich doch eine Berufung auch ergeben, eine ganz neue Berufung. Da muss man nicht Theologie studieren oder Videobibelschule machen. Das ist eine Frage des Herzens. Ich finde diese Sachen alle ganz klasse, ne? Wir neigen manchmal das zu delegieren. An Besuchsteams, an Barmherzigkeitsdienste. Und das ist immer sehr kreativ. Aber es ist eine Berufung für jeden von uns. Es ist eine Berufung für dich. Und ich frage dich heute, und ich bitte doch um eine Hand, sag ich, willst du diese Berufung annehmen? Auf den ersten Blick ist die nicht so attraktiv. Ein Heilungsdienst ist viel attraktiver, so powerful Sachen auszusprechen. Aber ich glaube, dass das ein Dienst ist, den die Welt auch braucht. Und der dich empfindsamer macht. Und achtsamer. Auch auf deine eigene Seele. Und du sagst, Herr, zeig mir mal, wie du über den Menschen denkst. Und wie du über ihm leidest und wie du über ihm weinst. Wer will diese Berufung annehmen? Wink mal. Hoffnung für Limburg. Licht für die Zerschlagenen. Licht und Hoffnung und Friede und Lebensmut und Lebenskraft. Wenn 50 sich melden, dann ist Hoffnung für 5000. Und es wird sich ausbreiten. Und es wird zunehmen. Und ich glaube, ihr habt in Limburg hier, ihr habt schon ein Stück weit eure Berufung für die Stadt ergriffen. Vielleicht ist das ein klitzekleiner Aspekt nochmal, dieser Dienst der Barmherzigkeit. Und lasst euch mal überraschen, was das Jahr bringt. Und lasst euch nicht ablenken. Und dann sagt, Herr, das habe ich ernst gemeint. Und da will ich drin wachsen. Und da sollst du zum Zug kommen. Da will ich nicht so einem sentimentalen Typen werden, so der sich selber ein bisschen betrauert und dann das noch als Dienst verkauft, sondern hier soll deiner Trauer Raum gegeben werden. Und da soll deine Kraft die Menschen erreichen. Ich möchte gern beten. Halleluja. Gott, Anblick des Friedens oder Anblick der Zerstörung. Herr, ich danke dir, dass du uns ein Stückchen Anteil nimmst, auch an deiner Trauer über unserer Welt. Und ich will beten, dass wir das fassen können und dass es uns nicht peinlich ist und nicht fremd. Ich will beten, Herr, dass du uns alle, die wir hier in diesem Raum sind, empfindsam machst für dein großes Anliegen, Menschen zu suchen und zu retten. Und dass unsere Herzen wieder geschmeidig werden, auf eine neue Weise und empfindsam werden für all die Dinge, die im Argen liegen. Gott, knüpf du da Netze, knüpf du Netzwerke, schaff du Verbindungen von ja zu denen, denen es ähnlich geht, auch über Gemeindegrenzen hinaus, hier in die ganze Stadt hinein, mit anderen Gemeinden und Kirchen. Überall hast du deine Leute sitzen. Dass etwas geschieht und dass Not gewendet wird. Herr, und ich spreche auch diese Autorität aus, die du so gern verleihst, wenn wir in deinem Namen unterwegs sind. Autorität für jeden, der sich als Werkzeug Gottes auf den Weg macht, um mitzusuchen. Autorität des Himmels für jeden, der sich gebrauchen lässt, um von der Hoffnung zu reden, die ihn erfüllt. Von dem Weg zu verkünden, den er kennengelernt hat. Autorität des Himmels, dass göttliche Worte gesprochen werden. Auch in unseren Gebeten, die wir beten mit Betroffenen. Worte mit Kraft. Geistliche, himmlische Substanz. Gott, gebrauch uns. Gebrauch jeden hier. Und ein letztes noch, Herr, sprich auch zu denen, die noch nicht so nah bei dir sind. Entweder weil sie sich wieder ein Stück zurückgezogen haben oder weil sie dich noch nie kennengelernt haben. Öffne auch da die Türen, mach Herzen empfänglich für dein liebevolles Werben. Halleluja. Gott der Liebe, Gott der Vergebung. Gott des Friedens, sei du nah. Halleluja. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.